Bevor es losgeht, noch ein ganz besonders heißer Tipp. Die Leadership Summer School von Hello Agile, damit du schlauer aus dem Sommer kommst, als du reingegangen bist. Das 11-Wochen-Programm startet bald. Du bekommst jede Woche einen Impuls von einem Experten oder einer Expertin. Dabei sind zum Beispiel Nora Dietrich, Mental Health Expertin, Michael Trautmann mit dem Impuls oder Impulsen sogar zum Beispiel zu Vision und Storytelling, Raphael Giegen, der dich in die Zukunft der Arbeitswelt bringt, viele ExpertInnen von Hello Agile zu den Themen zeitgemäßes Management und Zusammenarbeit, bessere Meetings und Workshops und natürlich der Arbeit mit AI. Und dabei ist auch unser heutiger Gast Oskar Trautmann. Montag startet die Woche mit einem 90-Minuten-Impuls und einer Aufgabe, die du im Team zusammen mit den anderen Teilnehmern löst. Und freitags ist dann noch eine Q&A, also eine Frage- und Antwort-Session mit dem jeweiligen Experten oder der Expertin. Die Leadership Summer School startet am 16. Juni mit dem Kickoff, den übernehme ich. Und sie ist nicht nur für Führungskräfte, sondern alle, die, wie schon gesagt, schlauer aus dem Sommer kommen wollen, als sie reingegangen sind. Alle Infos in den Shownotes und auf helloagile.de oder auf Google einfach nach Leadership Summer School suchen. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich will herausfinden, wie zeitgemäßes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Bei Hello Agile befähigen wir Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und einer besseren Zusammenarbeit. New Work ist aber komplexer, als man denkt, und genau deshalb möchte ich es mir und euch in allen Dimensionen erschließen. Heute sprechen wir über das, was alle beschäftigt und was unsere Arbeitswelt so schnell und tiefgreifend verändert wie nichts zuvor. KI. Und zwar mit einem, dessen Job es ist, KI unter die Leute und in Unternehmen zu bringen, Oskar Trautmann. Er ist Manager Strategy Agentic KI bei PlanNet Studios, und was das genau ist, dazu sagt er gleich sicher noch was. Außerdem ist er Podcast-Co-Host des Podcasts Zoomer Meets Boomer zusammen mit seinem Vater Michael Trautmann, der hier auch schon des Öfteren zu Gast war. Ein Podcast, der Generationenarbeit leistet, eine echte Hörempfehlung. Und jetzt hören wir uns aber erstmal hier. Herzlich willkommen, Oskar Trautmann.
David, schön hier zu sein. Ich freue mich sehr. Schön, dein Gesicht zu sehen.
Ebenso. Das Intro habe ich hinter mich gebracht. Mensch, heute war das ein bisschen holprig. Ich hoffe, der Schnitt hat alle Arbeit geleistet. Aber wir gehen jetzt mal rein, und zwar in die Check-in-Frage. Lieber Oskar, und ich bin sehr gespannt, was du sagst. Wovon hättest du gerade lieber mehr Zeit, wenn ich dir so einen Gutschein geben könnte? Hättest du lieber mehr Zeit, um dich mit AI zu beschäftigen, oder Zeit, um über AI zu sprechen?
Boah, sehr komplexe, sehr gute Frage. Ich glaube, also ich sage es schon seit 3-4 Jahren, seitdem ich mir das Thema irgendwie angenommen habe, man kriegt nur 10% mit, und ich würde mir schon manchmal wünschen, vielleicht 15%, 20% zu testen, auszuprobieren. Ich merke es gerade wieder, wo ich mich mit Open-Source-Modellen, lokalen LLMs beschäftige. Je mehr Zeit man hat, die Tools wirklich zu testen, sie weiterzuentwickeln, sie zu feintunen und auch Sachen zu entwickeln, die so ein bisschen rechts und links ab des Hypes sind, desto mehr kriegt man ein Gefühl davor, wo die Reise hingeht. Und drüber sprechen hat den Hebel, dass man Leute mitnehmen kann, dass man Leute empowern kann. Aber ich habe das Gefühl, je mehr man sich mit der Materie beschäftigt, desto besser kann man die Leute auch abholen und empowern und erklären. Also wahrscheinlich lieber mehr Zeit fürs Testen, fürs Entwickeln und ausprobieren, weil einfach auch so viel gerade am Markt ist, was Spaß macht, was Sinn ergibt, ja, und was wir so vor 3 Monaten noch gar nicht hatten.
Ja, und das ist ja wirklich wöchentlich nochmal gefühlt anders, und die Welt ändert sich schnell. Jo. Also ich hatte, glaube ich, vor 2-3 Monaten mal ein bisschen intensiver Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und das ist wirklich ein Phänomen. Je mehr man sich mit AI wirklich in der Tiefe beschäftigt, desto mehr FOMO hat man, weil man testet was aus und denkt, okay, jetzt habe ich es einigermaßen begriffen. Und am nächsten Tag releasen dann sowohl Google als auch OpenAI und alle irgendwie was Neues, und die Welt ändert sich wieder. Oh, ein neues Videomodell, was irgendwie, keine Ahnung, 5-mal schneller ist oder was auch immer. Also wirklich ganz schlimm.
Ja, es ist super schwierig, da mitzukommen, ne? Also egal, ob man Teil des Themas ist und sozusagen auf dem Spielfeld steht. Mir fällt es dadurch leichter, dass ich ausschließlich sozusagen KI mache, als vorher, wo es dann eben trotzdem noch eher digitale Arbeit war und eben noch mehr auch Strategie. Immer noch ein Teil der Arbeit, aber jetzt ist es ja wirklich sehr viel auch die technische Begleitung und Implementierung. Und da muss ich sagen, je mehr Zeit ich mit der KI verbringe, desto entspannter wird man, weil die Basistechnologie ist ja die gleiche. Generative KI hat sich nicht verändert. Als Grundtechnologie ist es immer noch ein stochastisches Modell und dementsprechend natürlich auch keine echte Intelligenz. Es ist nur wahnsinnig, was wir mit dieser Technologie alles anstellen und wie wir es eben schaffen, jetzt mit Skills und Agents und all den, ja, Tools und Möglichkeiten und Trainingsdaten, die immer besser werden, jetzt Sachen zu entwickeln, die, ja, uns muss man ehrlich sagen, vor 5 Jahren haben wir da noch von geträumt, von einer One-on-One-Personalization, von dieser Art Voice zu nutzen, um mit technischen Geräten zu interagieren, Code zu schreiben, Code zu reviewen. Ja, wo fängt's an, wo hört's auf? Ne? Mhm. Also ich meine, die aktuellen Studien zeigen ja, es gibt eigentlich keinen Job, außer wenn man jetzt Tänzer oder Tänzerin ist oder Dachdecker oder Dachdeckerin. Und da wissen wir auch nicht, wenn die KI-unterstützten Roboter jetzt innerhalb von einem Jahr doppelt so schnell rennen beim Halbmarathon autonom, wo da die Reise hingeht. Ja. Ne? Also es ist eine sehr spannende Zeit, aber auch eine überfordernde Zeit, wenn, ich sage immer, wir sind gehirntechnisch sind wir noch in der Steinzeit. Da hat sich nicht so viel entwickelt, so von den Grundängsten, von den Grundthemen. Und dann bist du konfrontiert mit einer Technologie, die so schnell ist, so transformativ. Und jeder Mensch wünscht sich irgendwo eine Form von Sicherheit, glaube ich. Und die hast du nicht mehr, weder für deinen Job, noch für Technologie, noch für wie sieht morgen die Welt aus. Schon wild. Es wird nicht langweilig. Das hatten wir schon zum Auftakt, bevor wir angefangen hatten, auf Record zu drücken, gesagt. Es ist einfach wild.
Und es bleibt auch wild. Und wir sprechen da gleich noch tiefer drüber. Und keine Angst, wir gehen da auch nochmal in die Begrifflichkeiten rein, damit auch alle mitkommen, ne? Weil du hast hier schon mit Fachtermi um dich geworfen. Aber erstmal, vor 6 Jahren warst du noch Barkeeper in Dänemark. Jetzt bist du Manager Strategy Agentic KI. Das wirft Fragen auf. Nimm es doch mal in die Hand.
Ja.
Auf deinen Lebensweg.
Sehr gerne. Sehr gerne. Ja, also logischerweise für diejenigen von euch, die den Podcast schon ein paar Mal gehört haben, wissen ja, dass mein Dad eben aus dieser Marketing- und Agentur-Bubble kommt. Und dementsprechend habe ich mich ja da nie gegen gewehrt, weil ich es immer cool fand. Ich fand die Events cool. Ich fand es cool, was mein Dad gemacht hat. Und hatte immer das Gefühl, dass das ein spannender Weg sein kann. Bin dann so zwischen Agentur und Beratung gelandet mit 18, dann eben damals als Stratege in der Digitalberatung im Studium so das erste Mal berufliche Erfahrungen gesammelt, konnte mich dann auch gleich selbstständig machen mit den Themen, die ich gelernt hatte, mit Konkurrenzanalysen und all dem. Und dann war der Arbeitsmarkt, aber als ich dann in Dänemark studiert hatte, nicht mehr so offen, kurz vor Corona, wie man sich das gewünscht hätte in dem Bereich. Und dann in Dänemark muss man ja eigentlich arbeiten, wenn man sich das Leben leisten möchte in Kopenhagen. Mhm. Bin ich dann Barkeeper geworden, beziehungsweise Barmanager, weil mein Mitbewohner den Job hatte und dann endlich einen, in Anführungszeichen, richtigen oder einen Laptop-Schreibtischjob bekommen hatte, den er gesucht hatte, weil die Stunden waren schon böse. Und du kriegst ja vom Staat in Dänemark 1.000 Euro ungefähr steuerfrei, wenn du arbeitest neben dem Studium. Mhm. Dementsprechend war das halt sehr, sehr wichtig und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe die besten Leute da kennengelernt, hatte da eine sehr gute Zeit und ja, dann kam Covid und dann waren wir der erste Superspreader-Hotspot. Im Volksmund hieß unser Club Chlamydia Castle, da kann man sich denken, warum wir vielleicht der erste Superspreader-Hotspot war. Sylt-Pavillon für diejenigen von euch, die in Dänemark oder Kopenhagen mal feiern waren, immer noch gut. Naja, auf jeden Fall dann direkt entlassen, dann Kopenhagen zu teuer, wieder bei meinen Eltern ins Kinderzimmer, in den Keller gezogen und dann in die Digitalstrategie und dachte, okay, krass, das ist doch irgendwie ein gutes Thema, es ist immer noch relevant, das, was ich so damals dann vor 6 Jahren gelernt hatte. Customer Journeys mappen, Konkurrenzanalysen machen, digitale Produkte weiterentwickeln, aber es war halt immer so ein bisschen iterieren am Mühe, ne? Also du hast dann einen Button von grün auf rot gefärbt, nachdem du gesehen hast, du arbeitest für eine deutsche Automotive-Website, dann guckst du dir Tesla an und sagst, okay, da kommst du in 3 Klicks ans Ziel, bei uns an 4, jetzt müssen wir mal 3 Monate einen Sprint machen und schauen, dass wir da hier irgendwie den 4. Klick wegbekommen und irgendwie noch was anderes einfärben. Und nicht, dass mir das keinen Spaß gemacht hätte, aber du hast nicht diese Grundfragen gestellt. Braucht es einen Konfigurator? Braucht es überhaupt eine Automotive-Website? Braucht es überhaupt diese ganzen digitalen Interaktion, Level, wie wir sie so kennengelernt haben und nicht immer nur schätzen gelernt haben. So, und dann haben wir eben da die ersten KI-Tools entwickelt, wo wir gesehen haben, okay, die Conversion geht um ein 10-faches nach oben. Die Leute wollen einfach diese native Sprache und Eingabe nutzen. Die wollen sich nicht mehr durch 30 verschiedene Layer klicken. Und dann habe ich gemerkt, mein Job, logischerweise, als ich angefangen habe, mit KI zu arbeiten, KI aufs Internet loszulassen, automatisiert zu recherchieren und ja, gesehen habe, so 80% meiner Arbeit ist ziemlich gut von der KI abzudecken. Ich brauche schon irgendwie noch meine Expertise, dass ich da mal drauf schaue, dass ich mir das anschaue, aber am Ende des Tages ist die KI ein Riesentransformator für meinen Job, für den ich ja irgendwie hart studiert habe, viel Praktika gemacht habe, viel selbstständig gearbeitet habe und habe mir dann aber gedacht, okay, ich nehme das als Chance wahr. Ich hatte zum Glück einen kleinen Coding-Background, habe mal 3 Monate ein Codecamp gemacht und konnte dann eben auch so mit Whisper als API und diesen ganzen Schnittstellen auch vor ChatGPT 4.0 ziemlich coole Sachen bauen auf Hackathons mit den Kolleginnen und Kollegen damals noch. Und ja, habe dann gesagt, all in, ne? Also sowohl privat mit dann kleiner Selbstständigkeit für Vorträge und Trainings und Podcast und dann eben der Wechsel zur Serviceplan, um da die KI-Themen und vor allem die agentische KI voranzutreiben. Und ja, das mache ich jetzt 1,5 Jahre, davor eben bei Accenture so die ersten Schritte gemacht in die KI und in der Zeit so viel gelernt, wie ich es mir nie hätte vorstellen können, aber auch, ja, es auch da, man lernt nie aus, was schön ist, aber so eine Pause, wie wir sie zwischen ChatGPT 4.0 und der nächsten Iteration hatten, wo wir mal so vor 2, 2,5 Jahren mal so gefühlt im Sommer, glaube ich, so 3, 4 Monate hatten, wo mal KI auf dem Level war, das hat Spaß gemacht, ja. Es ist nicht jede Woche eine neue Entwicklung gekommen, das würde ich mir mal wieder für uns alle wünschen, dass wir so einen kollektiven Breather haben und uns ein bisschen mit den Tools in Ruhe auseinandersetzen können und nicht jede Woche bap, jetzt Codex, jetzt wieder Cloud Code, jetzt kommt chinesische Superagenten-Swarm, schieß mich tot, aber ja, ja. Das war der Weg, jetzt sind wir hier und es ist ein spannender Prozess.
Wow. Ja, ich bin gespannt, ob es vielleicht ein bisschen an Geschwindigkeit abnimmt, sobald die Börsengänge von OpenAI und Co. irgendwie durch sind, weil gerade geht es ja darum, möglichst eine hohe Bewertung irgendwie an den Tag zu legen, um wenn sie dann ein IPO machen und an die Börse gehen, dann entsprechend auch ein bisschen Kohle einzusammeln. Naja, spannende Zeiten. Okay, also erste Frage, welchen Drink kannst du am besten? Was ist dein Signature-Drink? Und direkt danach, ich stelle erstmal die zweite, danach müssen wir einmal über so ein paar Grundsachen rund um AI reden. Also, was ist generative AI, was ist Agentic AI? Da lass uns da mal irgendwie kurz die Einstiegshürde ein bisschen kleiner machen.
Sehr, sehr gerne. Lieblingsdrink, beziehungsweise den ich am meisten gemacht habe, war tatsächlich, glaube ich, ein Espresso Martini. Da habe ich gerne gefühlt mal 150 in der Stunde geshaked, wenn da Open Bar war. Die Dänen können richtig saufen. Und das war immer der Favorite. Da hatten wir dann Premix, haben um 4 angefangen, die Espresso durch die Nespresso durchzudrücken. Und das kam vor allem, weil sonst so ein Drink ja auch gerne mal 20 Euro in Dänemark kostet, super an. Ja. Und ich glaube, mein Favorite war so ein Cocktail, den mein Chef kreiert hatte. Frischer Gurkensaft, Gin, bisschen Pfeffer und dann am Ende nochmal so ein bisschen Sprudelwasser, um das Ganze aufzupeppen. Und das im Sommer bei so 30 Grad nach so einer 12-Stunden-Schicht kam das ganz gut um 4 Uhr morgens.
Mega.
Hat geschmeckt.
okay.
Und ja, Begriffe.
Ja, genau. Lass uns einfach direkt den Schwenk machen. Also,
machen wir so.
Generative KI, Agentic KI und was ist vielleicht damit, was ist KI? Also du hast stochastisches System in den Mund genommen, das heißt, KI ist eigentlich gar nicht so schlau, es ist basiert einfach nur auf Wahrscheinlichkeiten?
Richtig, einfach nur Eins und Nullen und Wahrscheinlichkeiten, am Ende ist es tokenbasiertes Wortraten. So. Und da, um einmal zurückzugehen, KI, wie wir sie kennengelernt haben, ist ja, also wir sprechen seit den 1950er Jahren von Automatisierung und künstlicher Intelligenz. Und ich glaube, es war 1970, dass Larry Tesla, ich hoffe, ich habe den Namen richtig gesagt, aber einer der wichtigsten Menschen in der Entwicklung von Informationstechnologie gesagt hat, künstliche Intelligenz ist alles, was die Maschine noch nicht erreicht hat. So der Threshold verschiebt sich einfach immer weiter. KI wird für uns immer irgendwie das sein, was die Maschine noch nicht kann. Dass sie jetzt vielleicht noch nicht eine Superintelligenz ist, die autonom für uns wirklich alles übernehmen kann. Am Anfang war künstliche Intelligenz eben so Dinge wie die Automatisierung. Wenn wir jetzt in den 50er Jahren schauen, gab es noch ich glaube, 120.000 Angestellte, die Aufzüge bedient haben in den USA. Mhm. Und dann das erste Mal, dass das Thema Automatisierung dann aufkam, auch in Forschungspapieren, so 1956, ging es eben um diese automatisierten Aufzüge, wo du einfach, ne, wir kennen es jetzt von heute, klickst, du möchtest einen zweiten Stock und du kommst hoch. Früher war eine Person, die für dich das Ganze betrieben hat. So, und dann haben wir damals eine Kurve gesehen von 20.000 Angestellten, die Aufzüge betrieben haben, zu 120.000 durch die Automatisierung des Ganzen, dann wieder auf jetzt 18.000. In New York hat man das ja immer noch zum Teil, dass diese Leute das betreiben. Das ist halt der würde ich sagen, Anfang, dass wir Systeme in einer Form, wenn auch erstmal nur mechanisch, autonom haben agieren lassen. Und dann, je mehr wir es geschafft haben, im Prozess der Digitalisierung Daten so aufzuarbeiten und dann erstmal digital verfügbar zu machen, dann am Ende in die Cloud zu bringen, haben wir es ja durch Machine Learning geschafft, ne? Also durch das, was wir alle kennen aus unserem E-Mail-Spam-Folder, dass wenn jetzt der Prinz von Zamunda uns schreibt, wahrscheinlich es nicht unbedingt als wichtige Nachricht deklariert wird, wenn jetzt aber unsere Chefin, unser Chef schreibt, dann wird es wahrscheinlich durchgehen und wird bei uns ankommen im E-Mail-Postfach, so, weil es halt in vordefinierten Faden darauf trainiert ist, wenn es von einem externen Absender kommt, Rechtschreibfehler drin sind, erstmal in Spam, wenn es von einer internen E-Mail-Adresse kommt, dann kommt es in unser Outlook, Gmail-Postfach, was auch immer. Google Maps genau das Gleiche. Das Modell ist auch ein Trainingsmodell, Machine Learning, wenn du von A nach B fährst, wenn hier ein Stau ist, dann kannst du das umfahren. Aber wenn ich jetzt bei Google Maps frage, kannst du mich bitte zum Mond bringen oder Mond als Ziel eingebe, dann wird hier wahrscheinlich irgendein Café, das das im Namen hat, erscheinen. Wenn ich aber bei ChatGPT sage, bring mich bitte zum Mond, dann wird mir ChatGPT die Antwort geben. Ja, mit 50 Millionen gehst du zu Jeff Bezos, stellst dich da mal vor und dann fliegt er dich da kurz mal nach oben. Jetzt nicht unbedingt zum Mond, aber wenigstens ins All. Und das ist der große Unterschied zwischen Machine Learning, wo wir herkommen, was diese ersten Logiken waren, die auch oft, ehrlich gesagt, für die meisten Automatisierungssachen reichen, hin zur generativen KI. Die generative KI ist ein Schritt weiter, weil sie uns jedes Mal auf unsere Frage eine Antwort errechnet auf diesem Wahrscheinlichkeitsmodell. Und dieser Begriff generativ ist ja, dass es etwas generiert. Das kann Text sein, das kann Video sein, das kann Code sein oder eben auch ein Podcast. Heutzutage haben wir World Models, die die Welt für uns simulieren können, was wir jetzt gerade bei Google auf der I.O. gesehen haben. Es kann sozusagen alles generieren, aber dadurch, dass es eben auf Wahrscheinlichkeiten beruht, ist da immer ein Hang zur Halluzination. Es wird nie ein Output gleich sein, weil es immer wieder ein Wahrscheinlichkeitsrechnen basierend auf Token ist, ne? Und also man kann sich diese generativen KI-Modelle, zum Beispiel ein ChatGPT 5.4, was jetzt die meisten wahrscheinlich benutzen werden, ein Gemini 3.6, ein Claude Opus 4.7, das sind alles eigene Sprachmodelle. Sprachmodelle, weil sie können Sprache verarbeiten und können Sprache ausgeben. Und das war ja dieser beeindruckende Moment damals, als wir alle angefangen haben, ChatGPT zu benutzen. Oh, wir fragen eine Frage und kriegen eine personalisierte Antwort. Das gab es in der Form nicht. Weil ein Machine Learning-Algorithmus zu trainieren, der das kann, wäre so umfangreich gewesen. Wenn das ist, dann das. Also allein schon Google-Übersetzer war so umfangreich, dass da die Rechenpower gar nicht für ausgereicht hätte, beziehungsweise wie lange hättest du das schreiben müssen, um da alle Pfade vorzudefinieren. Und da kommt eben dieses Generative in die Diskussion, das mit Wahrscheinlichkeiten arbeitet. Und je mehr Kontext du so einem ChatGPT-Modell gibst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einen guten Output bekommst. Und das ist eigentlich schon die ganze Magie. Die Basis dessen ist ja einfach das Internet. Diese Modelle sind durchs Internet gecrawlt, haben sich alle Daten, David, dein Buch, das du geschrieben hast, schön illegal über irgendeine russische Seite runtergeladen. Dementsprechend können sie auch dich und deine Ansätze gut kopieren. Natürlich können sie nicht für dich im Raum stehen und das Ganze umsetzen, aber auch so für alle Zuhörenden, wenn ihr mal eine Bachelorarbeit, Doktorarbeit irgendwo veröffentlicht habt, auch wenn es hinter einer Paywall ist, das hat die KI sich alles geschnappt, beziehungsweise diese Firmen haben da auch schon viel Geld für gezahlt. Und all das, Blogbeiträge von Reddit, Wikipedia-Artikel, YouTube-Transkripte, all das sind Daten, die in diesen KI-Systemen als in einem neuronalen Netz drin sind. Durch einen Belohnungsmechanismus wird das dann weiter trainiert. Und das meistens von Menschen in prekären Situationen. Also auch da darf man viel hinterfragen. Diese Systeme verbrauchen unendlich viel Energie und Wasser. Aber durch diesen Prozess schaffen sie es eben, uns sehr gut zu imitieren, dass sie menschlich sind, dass sie Intelligenz haben. Aber am Ende ist es ein tokenbasiertes Wortrad. Je mehr Input wir geben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen guten Output bekommen. Und das ist eigentlich schon die ganze Magie von generativer KI. Und diese Technologie hat sich nicht verändert. Die Modelle sind größer geworden, komplexer geworden. Wir haben viel mehr Rechenleistung. Aber effizient sind die, jetzt kommt gerade die ersten meiner Meinung nach effizienten Systeme, effizient sind sie nicht wirklich. Sie sind einfach nur auch sehr aufgeblasen mittlerweile.
Ja, absolut. Und egal, welche Statistiken man sich anschaut, man sieht, wie absurd hoch die Beträge sind, die da gerade rein investiert werden. Also, dass selbst die großen Unternehmen sich mittlerweile Geldleihen und Anleihen rausgeben, um das Ganze zu finanzieren. Also dieses Wettrennen, muss man ja sagen, ist wirklich absurd und
absolut.
Hat natürlich Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft, ne? Also, aber da steigen wir nicht allzu tief ein. So wie du das gerade gesagt hast, klingt das, als ob dieses große Ziel, was ja auch von OpenAI das erklärte Ziel ist, AGI zu erreichen, also allgemeine künstliche Intelligenz, dass das gar nicht funktionieren kann, weil es alles nur irgendwie auf Wahrscheinlichkeiten fußt und eben nicht echte Intelligenz ist.
Genau, das ist die Grundfrage. Erstmal, als was bewerten wir eine allgemeine künstliche Intelligenz, dass sie wirklich kreativ ist, dass sie wirklich abstrakt denken kann, Themen auf der Metaebene zusammenbringt und die kritisch bewertet. Das ist aktuell noch das, wo wir den Vorteil haben als Menschen. So, und das kannst du nicht wirklich simulieren. Frag einmal die KI, ob sie dir guten Claim schreibt für deine Kampagne oder ob sie dir ein wirklich neues kreatives Bild schafft.
Das habe ich schon. Das habe ich schon so oft probiert.
Ja. Das funktioniert. Ja, es wird nicht viel besser. Bei so Logikthemen wird es immer besser. Ja. Das ist beeindruckend. Selbst so ein 4 Milliarden Parametermodell, was winzig ist, was auf meinem MacBook Pro läuft, kannst du nicht mehr verwirren mit: Wie hat Napoleon Bonaparte reagiert, als er das erste Mal das iPhone in die Hand genommen hat, was früher dafür gereicht hat, um so ein ChatGPT 4.0 in den Wahnsinn zu treiben. Selbst diese winzigen Modelle, die nur auf einem Rechner laufen, können mittlerweile das ziemlich gut auseinanderhalten, wann wollen wir die verarschen und wann nicht, aber ist auch zum Teil hardcoded da drin. Aber genau, das ist auf jeden Fall eine Frage, die sich stellt. Mit der Technologie, wie sie gerade stattfindet, kann natürlich sein, dass wenn wir jetzt noch viel effizientere Chips bekommen, jetzt sind ja die ersten Modelle, die auf diesen Blackwell-Chips von Nvidia trainiert werden, diese neue Generation, die anscheinend viermal effizienter und viermal potenter sind, kann sein, dass dann noch ein Modell kommt, was uns noch mehr von den Socken haut. Aber aktuell ist sehr viel Rechenleistung gleich sehr guter und sehr allgemeine künstliche Intelligenz Output wirkender Inhalt, aber unfassbar teuer. Braucht man es unbedingt? Ich glaube, mit der Basistechnologie dieser Large Language Modelle, dieser stochastischen Modelle, so wie wir uns eine allgemeine künstliche Intelligenz immer vorgestellt haben, dass sie sozusagen eins zu eins das menschliche Gehirn reproduzieren, kopieren kann, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, aber ich lasse mich da auch gerne überraschen. Ich treffe keine Annahmen mehr. So, das ist, ich glaube ich jetzt aus meiner Erfahrung und dadurch, dass ich ja jeden Tag mit diesen Systemen arbeite. Sie werden immer besser, sie werden immer zuverlässiger, aber auch, weil wir menschliche Logiken da reinbringen. Ne? Alleine schon dieses agentische Denken, dass ein System wirklich selbstständig operieren kann in unserem Environment. Dass die KI-Systeme eben durch Skills wirklich immer wieder Wissen instruiert bekommen, ne? Dass man, wenn jetzt ich einen Artikel schreibe, dass mein Schreibstil eins zu eins perfekt nachgeahmt wird, das geht ja alles, aber es ist einfach auch noch ein relativ großer Aufwand und dass jetzt ein durchschnittlicher Mensch, der sich nicht mit KI beschäftigt, die KI was fragt und der Output wirklich super intelligent, 100% personalisiert ist, das wird mit der Technologie so erstmal nicht funktionieren. Genau, und da sind gerade noch die Limitationen.
Verstanden. So, jetzt lass uns mal ganz kurz schauen, also generative AI versus Agentic AI, womit du dich ja vor allen Dingen beschäftigst, damit wir einmal die Grundlagen sozusagen durch haben.
Genau, gerne. Also Agentic AI gibt es auch wieder 1000 Definitionen. Ne? Also da, wo wir uns auch bei KI-Agenten immer dran orientiert haben, war die Definition von Anthropic. Also wenn man jetzt ein N8N-Workflow oder ein Copilot-Agent Agentic AI nennt, das kann man alles machen, aber am Ende ist das eine Instruktion, ein Systemprompt, der diesem Agent, diesem Workflow sagt, jedes Mal, wenn eine Mail reinkommt, musst du die so und so klassifizieren, da ablegen und dann musst du den Inhalt an die und die Person weiterleiten. Das ist ja auch wieder eher in Richtung Machine Learning, Workflow, Automatisierung. Das kannst du auch mit Power Automate machen. Da brauchst du nicht ein NetN für. Die nennen das dann trotzdem Agenten, weil das klingt schön und alle haben sich auf den Namen geeinigt. Das, was man in Richtung von allgemeiner, also von agentischer KI schon setzen kann, sind eben Sachen wie Claude Code. Ne? Also der Super Agent sozusagen von Anthropic. OpenClaw, der ja auch am Ende auf der Logik von Claude agiert. Weil wir sagen immer, Agenten müssen wirklich selbstständig operieren können, selbstständig das Netz durchsuchen, selbstständig Tools bedienen, selbstständig auf dem Rechner sein. Also wir haben zum Beispiel bei unseren Tools haben wir Orchestration-Agenten, also überliegende Agenten, die sozusagen viele kleinere Sub-Agents dann callen. Die haben ein riesen Kontextfenster, sehr viel Memory, sehr viel Intelligenz, wenn man es so nennen darf. Und das hat nichts zu tun mit einem NLN-Workflow. Wenn wir jetzt unseren Data-Agent anhauen und sagen, so, hier hast du irgendwie ein paar SEO-Daten, hier hast du ein paar Geodaten, hier hast du das und das und das, bau mal ein Dashboard, mach nochmal eine Konkurrenzanalyse, bau mir das im Stil von unserem Kunden, dann braucht er dafür eine halbe Stunde. Ich kann dem das per E-Mail, per WhatsApp, per Sprachnotiz schicken und der werkelt im Hintergrund selbstständig, callt alle möglichen Agenten, bezahlt dann noch irgendwie die Daten bei Data for SEO. Das ist agentische KI für uns, ne? Also, dass wir Systeme bauen, die selbstständig arbeiten unter den Instruktionen, die wir ihnen gegeben haben, aber nicht in so einer klassischen Einschränkung, wenn das, dann das, sondern wenn du hier kreativ sein willst, dann bist du kreativ. Also wir haben auch Agenten, die, wenn wir nachts schlafen, dann testen die unsere Agenten, die client-facing sind und können selber dann Tickets schreiben und sagen, so, Folgendes habe ich gesehen, das und das ist passiert und können selber auch wieder die Bugs fixen. Also wir haben sozusagen ein selbstlernendes, sich selbst optimierendes System, wo wir als Menschen natürlich auch mal reinfassen, aber wenn ich das vergleiche mit Softwareentwicklung, wie ich das gelernt habe, was auch ziemlich viel Copy-Paste war, wenn man ehrlich ist, aus Repositories, aber es ist halt eine ganz andere Art zu arbeiten. Es hat nichts mit dem zu tun, was in den meisten Firmen auch berechtigterweise, wenn du dann so einen Agenten auf dein System loslässt, auf deine Kreditkarten, auf deine Datenbanken, du aber wenig Ahnung davon hast, was die können dir auch alles löschen. Ja. Wenn die denken, ja, okay, das sieht ja relativ ineffizient aus mit eurem Legacy-System, ich räume mal auf und mach mal hier kurz SharePoint auf null, dann machen die das halt, ne? Und das ist eben auch die große Gefahr bei Agentic AI.
Ganz kurz, also das heißt, ne, um das irgendwie zusammenzufassen und vielleicht ein bisschen zu simplifizieren, das heißt, Agentic AI ist, wenn man sich das so vorstellen mag, ich kann durch verschiedene KIs, die ich so und so konfiguriere, kann ich zum Beispiel mir meine eigene Agentur bauen. Es gibt einen Agenten, das ist der Chef. Dann gibt es einen Agenten, das ist vielleicht, der kann am besten Copywriting. Der nächste guckt sich Daten in SEO an. Der nächste überprüft und so weiter. Und wenn ich das alles irgendwie gut mache, dann konfiguriere ich das, sage dem Chef, er soll mir bitte, keine Ahnung, irgendeinen Auftrag, irgendein Projekt machen. Und dann kann ich schlafen gehen. Und am nächsten Tag hat der das irgendwie koordiniert, weil jeder einzelne Agent sozusagen eine Aufgabe hat und eine koordinierende Instanz da drin ist.
Genau, also es ist die Orchestrierung autonomer KI-Systeme, ist Agentic AI meiner Meinung nach.
Okay. Und generative künstliche Intelligenz ist sowas wie ChatGPT. Ne? Also es wird etwas
generiert. Das ist ja immer noch die Basistechnologie. Ja. Sie ist nur einfach, sie darf ihre Möglichkeiten vollumfänglich einsetzen.
Ja.
Im Positiven wie im Negativen.
Okay. Und würdest du sagen, dieses Thema Agentic AI, also ne, das ist ja etwas, da kann man sich reinarbeiten, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn man denkt, das kann man nicht, dann kann man einfach ChatGPT fragen, wie man sich da reinarbeitet. Also das ist ja sozusagen der Workflow. Ich kann im Grunde alles dadurch, dass ich die Dinge, die ich nicht weiß, ChatGPT lösen lasse oder wen auch immer, ne, Claude, was auch immer.
Absolut, absolut.
Aber es ist schon etwas, womit man sich ein bisschen intensiver beschäftigen muss und etwas advancedere KI-Anwendungen. Und ich frage mich, oder ich frage dich, wann wird das sozusagen normal? Oder sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, naja, warten wir noch mal ein halbes Jahr, dann hat jeder 5 Agents bei sich? Oder sind wir jetzt erstmal auf so einem Plateau angekommen?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage, die ich mir immer stelle, braucht es diese Edge-Cases, auch die wir bauen? Ne? Also ich meine, wir automatisieren ja die Marketing-Wertschöpfungskette. Auch da darf man sich fragen, wie viel Konzerne, wie viel Behörden, Betriebe sind auf einem Level, dass sie überhaupt ihre Mitarbeiter dazu enabled haben, zu prompten. So, also man muss ja mal in die Zahlen schauen. Jetzt hatte das gerade ja der Pip Glöckner, wie auch immer er heißt, in seinem Vortrag da auch nochmal gezeigt, die Zahlen darf man in Frage stellen, aber dass eben 18% der Menschen ungefähr schon KI benutzt haben, weltweit. Und von diesen 18%, die haben fast alle nur eine Umsonst-KI benutzt. Also wenn man auf ChatGPT.com geht, kann man ja einfach mit ChatGPT chatten, ohne dass man sich einloggen muss. Dadurch haben die so viele Nutzer bekommen. Und dieses Modell ist aber natürlich extrem limitiert, weil es die einfach nur Geld kostet. Klar zahlt man mit seinen Daten, aber da kommt nicht viel raus. Mhm. Von diesen 18% haben die Zahlen, die er da gezeigt hat, wo sich viele jetzt verlassen, beziehungsweise dass das zitieren, 0,3% der Weltbevölkerung zahlen überhaupt $20 für eine KI und nur 0,03% der Weltbevölkerung coden mit KI. Mhm. So, und bauen wirklich Tools. Und für Agentic AI musst du mit KI coden. So, und es geht kein Weg dran vorbei. Und das ist halt so ein bisschen die Blase, in der wir sind, und man denkt auf LinkedIn, alle haben den geilsten Scheiß gebaut, und dadurch, dass die Begrifflichkeiten so unklar sind und jeder was anderes einen Agenten nennt, Leute, ja, keine Ahnung, Influencer zu dem Thema geworden sind, ohne tatsächlich jemals was selber entwickelt zu haben, selber den Walk gewalkt zu haben, haben wir gerade so eine Riesenblase an, alle denken, sie sind abgehängt, alle denken, oh mein Gott, Agenten übernehmen meine Arbeit. Die Agenten sind so unfassbar teuer. Wenn man die so gut baut, wie wir die bauen, sind die unfassbar teuer. Du kannst fast wieder Menschen einstellen. Weil die Kosten, die man da zahlt an Anthropic und Co., explodieren gerade noch mehr, als sie sowieso schon getan haben. Das dafür, dass sie so smart sind, haben die auch einen Preis. Das ist nicht umsonst. Und selbst das ist ja noch bepreist und eingepreist, weil die bei Anthropic Token günstig in den Markt werfen, damit sie die Marktherrschaft vom IPO bekommen. Und das ist immer wichtig zu verstehen, wenn man seine eigene Arbeit reflektiert, wenn man sich eine Woche lang hinsetzt und sagt, okay, was ist denn mein aktueller Arbeitsablauf? Wo sind Sachen, die ich aktuell noch händisch mache, die ich vielleicht automatisieren könnte? Wenn man eine Copilot-Lizenz hat und Power Automate hat, dann kann man wahrscheinlich einen Großteil davon mit einer simplen Automatisierung bauen. Und wie du sagst, dann frage ich die KI, wenn ich Power Automate nicht verstehe, ob mir bitte die KI den Power Automate Flow schreiben kann.
Ja.
Man kann bei CopilotStudios.com auch einfach sagen, ich möchte einen Agent für das. Wenn eine Mail reinkommt, soll die da hin und so weiter und so fort. Und dann baut er das für dich. Da musst du nichts, also das kann man komplett viben. Und für die meisten Leute ist das der wichtigste Anwendungsfall. Die wenigsten Leute brauchen eine vollautomatisierte SEO- und Geo-Analyse in einem Dashboard. Wir probieren ja, kleinere Agenturen zu enablen, kleinere Unternehmen, die sich nicht leisten können, jetzt so eine Vollstack-KI aufzubauen und sozusagen auch einen Zugang haben wollen zu dem Top-Status quo dieser Technologie. Alles davor sind Hausaufgaben, die man selber machen kann, dass man sich einen guten Datenbasis aufbaut, dass man eben eine gute SharePoint-Infrastruktur hat, gute Google Mail oder im besten Fall lokal hostet. Jeder kann mittlerweile ein Open-Source-Modell wie Google Gemma oder Qwen lokal nutzen und das ist unfassbar gut. Und dann zahlst du nur die Stromkosten und halt dann den Server, die Grafikkarte, den Mac Mini, wo das drauf läuft. Und es gibt mittlerweile wirklich True Open-Source, das funktioniert, das wahnsinnig gut funktioniert. Weil wo braucht's unbedingt diese wirklich verrückten Cases, dass du dir eine ganze Agentur selber baust? So, ja, okay, das natürlich geht das. Aber am Ende, wenn ich mir Beratung einkaufe, will ich mir doch auch einen Mensch einkaufen, so für diese ganzen Sachen, die dann auch am Ende KI geschrieben sind und wirken. So, natürlich kannst du dir dann auch noch trainieren auf den Assets von der Marke und so weiter. Aber da brauchst du auch wieder Menschen. Da brauchst du jemanden, der es instruiert.
Ja, absolut.
Also ich bin nicht der größte Fan da, alles einfach mit KI zu machen, nur weil es geht. Ja. Sondern hinzuschauen, wo wollen wir Mensch bleiben, wo hilft es uns und wo reicht eine simple Automatisierung? Es reicht in 80%.
Am Ende, unabhängig wie groß dieses ganze Thema AI ist, es ist halt auch ein Hype. So, ne? Es ist ein Hype-Thema und es ist eine Blase. Ob man in diese Blase reinwächst, sozusagen, das ist dahingestellt, oder ob wir irgendwann Ende des Jahres sagen, ah, okay, die Blase ist geplatzt und wir sehen, dass es uns doch nicht so hilft, wie alle anderen irgendwie das promoten oder auf LinkedIn irgendwie schreiben. Ich habe also auch so ein Case, von dem ich mir dachte, naja, probiere ich das aus oder lasse ich es einfach, weil ich eh enttäuscht werde. Diese Idee, dass man sich ein eigenes Beraterteam holt, indem man die interessantesten, klügsten Köpfe aller Zeiten irgendwie sich per AI holt. So ein Steve Jobs, der mir dann sagt, wie gut mein Geschäftsmodell ist oder ein Warren Buffett oder eine, wen auch immer, dann denke ich mir dann auch, ja, also die Idee ist super, die Idee ist super. Aber wenn ich dann jemanden habe wenn Claude so antwortet, als wäre Claude Steve Jobs und mit allen Daten, die man da hat, dann werde ich wahrscheinlich enttäuscht. Wenn ich mir denke, ja, also irgendwie hast du es gerade nicht richtig verstanden, mein Business so.
Ne? Und wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, Steve Jobs war auch ein Arschloch. Willst du ein Arschloch sein? Also bei Gott, oder willst du von Arschlöchern beraten werden? Ja. So, und bei diesen ganzen Technokraten und diesem ganzen Wahnsinn gerade, sollte man sich eher von Leuten beraten lassen, die das Thema holistisch angehen. Auf LinkedIn ist es dann ja immer dieses, oh ja, die berühmtesten, reichsten und was weiß ich. Wo willst du dich von denen beraten lassen? Warum haben die Welt besser gemacht? So, ja, okay, jetzt haben wir irgendwie ein bisschen besseres iPhone mit einer bisschen besseren Kamera. Macht mein Leben jetzt nicht so viel besser. Also am Ende des Tages kann KI ja auch ganz viel Gutes schaffen. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Ne? Weil ja, nur weil man sich jetzt irgendwie kritisch bewerten lassen kann von den klügsten Köpfen, angeblich klügsten Köpfen aller Zeiten, wo ziemlich viele Leute dahinter saßen und wahrscheinlich auch hauptsächlich Frauen, die da nicht erwähnt wurden. Warum müssen wir das tun? Warum gucken wir nicht, was können wir Gutes damit machen? Also mit guten Datenmodellen jetzt zum Beispiel, es gibt ja sowas wie Becker AI. Das ist auch nur am Ende ein stochastisches Modell. Aber du sagst, okay, du errechnest, wie viele Leute in der Stadt sind, wie bei McDonald's, es ist gerade eine Messe, dann weißt du, du musst wahrscheinlich nochmal 10 belegte Brötchen mehr machen, weil es ist in deiner Nähe oder 100 mehr. Und ne, solche Sachen, die haben dadurch 90% weniger Abfall in Bäckereien. Ja. Wow. Problem ist, auch da, diese 90% Abfall gehen an die Tafel. Also alles.
Ja, klar.
Also, es gibt Cases wie, dass man eben Solarpaneele effizienter aufstellt. Da kriegt man immer 3, 4, 5% raus durch die künstliche Intelligenz, weil die das einfach besser errechnen kann. Für die Proteingeschichten, ne, haben wir jetzt auch bei der I.O. von Google coole Sachen. Es gibt schon coole Cases und darauf sollte man sich fokussieren. Also ich sehe so oft auch im Markt AI-Slop und halt irgendwelche Geschäftsführer, die nur noch mit der KI sprechen, nicht mehr kritisch hinterfragen, wo das herkommt, weil sie sich ihr Beraterteam aufgebaut haben aus den klugsten Köpfen. So, für was? Hm. Also, haben die Welt besser gemacht? Haben die uns an den Punkt jetzt gerade gebracht, dass es hier irgendwie vorangeht? Nein. Also, das kritische Hinterfragen dieser ganzen Themen und es irgendwie bestmöglich dafür zu nutzen, dass die Welt noch mal besser werden kann. Also ich glaube, da ist die Herausforderung. Mhm. Und da muss sich jeder auch an die eigene Nase fassen, weil viele Leute dann ja auch zumachen. Auch viele von den Leuten, die vielleicht Lust hätten, die Welt besser zu machen, weil sie sagen, oh, das ist so anstrengend, die Technologie ist mir zu viel. Ja, aber man kann jetzt halt gerade nicht den Kopf in den Sand setzen, sondern man muss halt irgendwie schauen, dass man sich das aneignet, dass man schaut, wie kann man das für was Gutes einsetzen. Und ich glaube, da ist die große Herausforderung. Und das wird uns allen helfen.
Was würdest du sagen, ist da so das Thema, also warum gibt es nicht mehr AI-Initiativen, warum sieht man, dass das Unternehmen noch komplett die Augen verschließen davor? Was ist das Problem?
Das Problem ist Unwissen. Also egal, wo ich bin, egal, wie groß die Organisation ist, die ich unterstützen darf, die wenigsten Leute verstehen diese Technologie. So. Mhm. Und die wenigsten Leute wollen sich intensiv damit auseinandersetzen, weil kann sein, dass ich am Anfang jetzt zu viele Fachbegriffe reingeworfen habe und Leute dann zumachen. Das ist auch menschlich. Aber wenn man sich, guck dir Papst an, ne? Also ich meine, der hat vor 3, 4 Jahren mich da irgendwie mit der KI arbeiten sehen und meinte, ja geil, das wird mir so viel Zeit sparen, da habe ich mehr Zeit für das, was ich gerne mache, fürs Coachen, fürs Visionäre, fürs bei Leuten sein, fürs Vortragen. Die Backoffice-Sachen kann ich doch automatisieren. Ja, genau. So, und da hat er jeden Tag am Anfang eine halbe Stunde, jetzt wahrscheinlich mittlerweile 6 Stunden, die er da mit der KI rumvibet und seine Sachen vorbereitet. Und trotzdem ist er als Mensch mit seinen 40 Jahren Erfahrung unersetzbar, aber mit der KI natürlich auf einem ganz anderen Level. So, und das ist der Mindset, den ich mir wünschen würde für jeden Menschen. Und das ist natürlich schwierig, wenn dich die eigene Organisation nicht dazu enabelt. Aber auch da kommen wir wieder zu New Work, ne? Weil wozu wird das führen? Zumindest für uns Blue-Collar-Worker und wenn sich Roboter so weiter, aber auch wenn sich Roboter weiter so entwickeln, dann werden wir nicht mehr 40 Stunden arbeiten müssen. So, ist einfach so. Natürlich entstehen neue Jobs, natürlich gibt es eine andere Wertschöpfung, aber es wird nicht mehr Arbeit sein, wie wir sie kennen, weil die ganze Fleißarbeit von der KI besser, schneller, effizienter gelöst werden kann. Und dann müssen wir uns überlegen, was machen wir mit unserer Zeit? Ist ein Drittel Instruktion von KI, ist ein Drittel nochmal das kritische Überprüfen, ist ein Drittel dann wertbasierte Arbeit, wo wir die Welt besser machen können. Da kommen wir zurück zu den Grundfragen, die wir beantworten müssen. Und auch da sehe ich zu wenig Leute, die sich damit auseinandersetzen. Es sind halt sehr viele so Schnellschusssachen, so KI soll super sein, deswegen macht ihr das jetzt. dann kümmert sich niemand darum, die Unternehmen an die Hand zu nehmen, beziehungsweise die Mitarbeiter an die Hand zu nehmen, es ihnen wirklich zu erklären. Die Leute machen alle zu, die haben Angst um ihre Jobs. Das blockiert sie dann auch, KI besser zu verstehen. Und das ist halt gerade so ein Teufelskreis, in dem wir uns bewegen. Weil wenn man anfängt, mit dieser Technologie zu arbeiten, spielerisch, sei es erstmal nur den Urlaub zu planen, sei es dann zu schauen, was man vielleicht immer schon mal selber als Projekt umsetzen wollte, seinen Balkon neu zu bepflanzen und dann eben auch sein eigenes Wissen und die eigene Expertise da reinzubringen, da hört ja niemand auf, damit zu arbeiten.
Ja.
Aber dieser Schritt dahin, meistens musst du den Leuten den Prompt eingeben auf ihrem Handy, auf ihrem Laptop, dass sie durchlesen lassen, ihnen erklären, warum das jetzt gut ist, sie selber mal eine Sprachnotiz reingeben lassen und dann zu schauen, dass das weitergeht. Aber diese erste Hemmschwelle ist riesig. So, und ja, das ist halt das Problem.
Okay, die erste Hürde. Und ich glaube auch gerade im Unternehmenskontext, die initiale Zeit, die man aufwenden muss, obwohl es gar nicht viel ist, aber vor lauter Busy sein mit Klein-Klein,
auf jeden Fall.
Eben keine Zeit, sich da mal irgendwie mit zu beschäftigen. Und ich muss, also im Grunde, also ich glaube fest daran, wenn du Mitarbeitenden sagst, in einen Raum steckst und sagst, jeder von euch hat jetzt Zugriff auf eine KI, welche auch immer, eine generative KI, ChatGPT meinetwegen, und ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, euch selbstständig damit zu beschäftigen. Ihr müsst aber eine Stunde lang euch damit beschäftigen. Ich glaube, das würde schon 80% vom Problem lösen, weil es sozusagen die intensive Beschäftigung damit reicht, auch wenn es nur eine kurze Zeit ist, um das zu verstehen und um die Vorteile.
Hundertprozentig.
Glaubst du?
Und da kommen wir zurück zu dem, was wir im letzten Podcast, wo du bei uns zu Gast warst, besprochen hatten. Also Workshops sind der größte Enabler für KI in der Organisation. Ne? Du kannst keine Workshops mit 100 Leuten machen, aber jedes Mal, wenn ich mit 10, 15 Leuten, die können auch aus 5 unterschiedlichen Abteilungen kommen, wenn ich da mit den AI-Champions sitze und sei das in Copilot, in Claude, in ChatGPT, was weiß ich, dann eben Skills, Sub-Agents, Agents baue, Workflows und denen erkläre, wo ist der Unterschied? Warum kommt jetzt aus Copilot nur so viel raus aufgrund der Limitierung? Warum kommt bei Claude das raus? Dann mal gemeinsam was zu viben, zu sagen, da geht die Reise hin, das könnt ihr auch machen. Warum solltet ihr vielleicht nicht alle Websites vibe-coden, wenn ihr irgendwie das nicht security-technisch umgesetzt bekommt? All diese Sachen erklärt denen ja niemand und auch nicht für ihre Arbeit. Und ich kriege jedes Mal das Feedback nach so einem Workshop, das hat mir 2 Wochen also eigenständige Arbeit gespart, dass einfach mal jemand an die Hand nimmt. Wie gesagt, selber mal den Prompt angibt, hier sagt, da mal überprüfen, das können die Leute ja auch nicht in die, weil du sagst, sie sind alle busy as fuck. Also deswegen, ja, da musst du halt die Zeit investieren und auch dann meistens das Kapital. Und warum scheitern 95% der KI-Projekte? Weil die Leute es intern umsetzen wollen, aber du brauchst den Blick von außen. Du kannst nicht in deiner eigenen Suppe schwimmen.
Exakt.
Das ergibt einfach keinen Sinn.
Ich würde nochmal ganz kurz einen Mini-Ausblick machen und mich interessiert, was du dazu denkst, weil ich glaube, das nächste große Ding, was wirklich sehr viel ändern wird, ist das ganze Thema Robotik in Zusammenhang mit AI. Und ich warte nur auf den Moment, dass sich rausstellt, dass mal irgendein Roboter für zu Hause mal irgendwie erschwinglich ist und so ein kleiner Hype ausgelöst wird. Dann bin ich der Erste, der da mit zuschlägt. Also nicht First Mover, aber in der ersten Gruppe dabei. Weil, es kann nicht mehr lange dauern, bis bei mir zu Hause im Keller ein Roboter einfach 12 Stunden am Tag Wäsche macht. Also ich finde, das ist das beste Beispiel. Alle Menschen haben sehr viel Zeit damit zu tun, Wäsche zu machen. So, in die Waschmaschine stecken, bügeln, aufhängen, alles Mögliche, zusammenlegen. So, es macht einfach keinen Spaß. Kannst du mir nicht erzählen, dass es jemandem Spaß macht. Aber es dauert super lange. Und das ist doch eine super. Also natürlich ist es nicht einfach, aber auch durch Trainingsdaten und da muss, also irgendeine Firma wird da doch mal einen Roboter in der nächsten Zeit auf den Markt bringen, der sowas lernen kann, also so einfach Hausarbeiten, Spülmaschine, Staubsaugen, dass man einfach dieses Thema von der ewigen To-Do-Liste runterstreicht, oder?
Ja, voll. Also das, was gerade passiert, ist ja, dass es so teilautonome Roboter gibt für so 20.000 Euro, die aber immer noch ferngesteuert werden
in
Indien. Ne? Aber das sind natürlich alles Trainingsdaten, die dabei erfasst werden, während die diese Arbeit machen. Das, womit diese Roboter Probleme haben, ist die Feinmotorik. Wenn du denen ein Ei gibst oder eine Banane, wissen die nicht, wie sie das anders anfassen müssen als einen Stein, den sie vom Boden
aufnehmen. Ja auch nur Trainingsdaten sind. Ne? Aber die müssen halt erst erfasst werden.
Genau, und das ist aber gerade noch das Problem. Jetzt hatten sie aber gestern, glaube ich, diesen Test veröffentlicht, wo drei Warehouse-Roboter in so einem Amazon-ähnlichen Warehouse, ich weiß nicht, ob es Amazon war, ich habe leider nur angelesen, 200 Stunden am Stück gearbeitet haben. Also haben sich abgewechselt, ne, mit Ladezyklen, aber drei Roboter im Ablauf 200 Stunden durchgeackert.
Ja.
Ne, ist ja die Frage, wann zahlen die dann Steuern? So, weil das System, wie wir es haben, aktuell wird so, zumindest in Deutschland, nicht funktionieren. Ja, aber ja, das ist jeden, also und auch wenn du dir die Robotik-WM, ne, also die, wenn die Fußball gegeneinander spielen, wenn du das vor 5 Jahren anschaust, ja, wenn du das jetzt anschaust, da hatten wir schon drüber gesprochen, den Beijing-Marathon oder Halbmarathon,
ja,
wenn auf einmal die Roboter nicht mehr irgendwie eine Stunde langsamer sind, sondern 10 Minuten schneller und innerhalb von einem Jahr halt die Zeit halbiert haben und auf einmal autonom laufen und vorher nicht mal autonom laufen konnten. Ja. Also vor unseren Augen passiert das und das wird nicht bis 2030 dauern, bis wir günstige Haushaltsroboter haben, die einen großen Teil der Arbeit übernehmen können, würde ich jetzt mal von ausgehen, wenn wir uns die aktuellen Entwicklungsschritte anschauen. Das kann natürlich noch Krieg um Ressourcen und generell um Land dazwischen kommen, aber ich sehe das auch auf dem Weg dahin.
Mhm.
Und auch das bringt wieder die Frage zurück zu, wie wollen wir arbeiten? Was ist dann Arbeit noch wert? Wie bemessen wir den Wert der Arbeit? Wie besteuern wir den Wert der Arbeit? Wie funktioniert das in einer Demokratie wie unserer?
Und das ist super interessant, auch die Schnelligkeit der Technologie versus die Langsamkeit der Politik und der großen Systeme. So, ne, das wird sehr spannend.
So, wenn ein Großteil der Politiker nie gearbeitet hat in diesen Jobs, wie will man von denen erwarten, dass die Verständnis haben für ein Thema, das so transformativ ist wie künstliche Intelligenz?
Ja.
Da musst du halt jetzt Leute in der Politik haben, die diese Themen mit begleiten. Und solange uns halt uralte Menschen regieren, die seit Ewigkeiten in der Politik sind, werden wir da keine zukunftsfähigen Entscheidungen haben, glaube ich nicht. Ja. Also wir sehen jetzt gerade kein Beispiel dafür. Und wenn wir dann uns anschauen, kleine Länder wie Malta, die jetzt schon allen MitbürgerInnen einen Anthropic-Account sponsoren und eine KI-Fortbildung, das ist es halt, ne? Ja. Und wie viel Falschinformationen haben wir gerade auf LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok, dass alles KI generiert ist? Das KI-Kompetenztraining bräuchten alle.
Ja.
Also nicht nur Leute über 40, 50, 60.
Ja.
Ne? Ich will da irgendwie nie Age-Shaming machen, aber gerade für die ist es natürlich schwierig,
absolut.
Das zu unterscheiden. Ja. Auf jeden Fall.
Letzte Frage. Glaubst du an eine Welt, in der jeder gern zur Arbeit geht?
Ich hoffe auf diese Welt, aber ich sehe sie nicht. Ich wünsche mir diese Welt. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe Arbeit. Ich wünsche, der Tag hätte doppelt so viele Stunden. Dass ich gleichzeitig Professor, gleichzeitig KI-Entwicklung, gleichzeitig noch Coaching und Training machen könnte. Und das ist das Privileg, wo ich herkomme, dass mein Dad und meine Mom mir immer gesagt haben, mach, worauf du Bock hast. Ne? Und natürlich, dass ich auch die finanziellen Möglichkeiten dazu hatte, zu sagen, darauf habe ich Bock, das will ich machen. Und das Privileg hat halt kaum jemand. Ne? Und deswegen glaube ich, dass solange Menschen arbeiten müssen, um sich überhaupt einen Lebensunterhalt und heutzutage die Generation von mir und darunter, wenn ich das bei meinen Studierenden sehe, wenn sie sich nicht mehr als ein WG-Zimmer leisten können mit einem Einstiegsgehalt, obwohl sie alle einen tollen Job machen, und es nur um Existenz geht, glaube ich nicht, dass Arbeit zu einem Thema werden kann, das alle gleich stellt und gleich glücklich macht. So, und ich habe das Privileg, dass ich Arbeit liebe und ich hoffe immer, dass ich den Menschen, mit denen ich arbeite, da irgendwie dann was von mitgeben kann, von dem Privileg, das ich erfahren habe und wie Arbeit mir geholfen hat, da auch hinzukommen. Aber ich sehe in der aktuellen Entwicklung nicht den Willen, weder aus der Politik noch von der wohlhabenden Kaste, die das alles entscheidet, das für alle möglich zu machen. Und das ist gerade, wo ich auch ein bisschen mit struggle, muss ich sagen. Ein bisschen ist gut, ziemlich.
Wow, danke. Finde ich eine sehr interessante Perspektive, die auch am Ende vielleicht damit zu tun hat, aus welcher Generation du stammst. Und das nächste Mal sollten wir unbedingt auch, wenn wir uns treffen, über das Thema Zoomer meets Boomer sprechen. Ne? Also ich meine, das ist ja, wie gesagt, Generationenarbeit, die du mit deinem Vater leistest. Und ihr schaut euch sozusagen an, wie die Generationen ticken, was die eine und die andere denkt. Und ich glaube, das ist ein ganz klassisches Bild, was man oft sieht aus einer Generation, ne? Diese ja, diese Haltung zum Thema.
Ne? Ja, ich meine, du musst den Status quo kritisch hinterfragen, wenn der Status quo so scheiße ist. Und ja, das, also ich telefoniere jeden Sonntag stundenlang mit meiner Oma und lerne von ihr und ihrer Erfahrung durch die Krisen, durch die sie gegangen ist. Mit meinem Dad zusammenzuarbeiten, gibt mir ultra viel. Ich suche mir immer die ältesten Entwickler bei uns in der Organisation, die 30 Jahre Entwicklungserfahrung haben, weil bei Security-Themen und den Grundthemen habe ich einfach keine Ahnung im Vergleich. So, wenn die noch von Grund auf coden gelernt haben, sind die mir immer 3000 Schritte voraus. Wenn die im Urlaub sind, bricht da die ganze Infrastruktur bei uns zusammen. Ja. So, und das, wenn wir das sehen, dass wir junge Menschen brauchen, die das Ganze kritisch challengen, wir denen den Raum dafür geben. Weil ich lasse mich ja auch am liebsten von meinen Praktikantinnen und Werkstudentinnen challengen und meinen Studierenden. Ich habe ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. So. Und wir es schaffen, uns in einem Raum auf Augenhöhe zu treffen, kritisch zu hinterfragen und trotzdem auch alle einen fairen Anteil an dieser Arbeit erhalten, dann kann, glaube ich, noch was sehr Gutes entstehen aus dem, was wir haben, an Daten, an Prozessen, an Industrie. Aber da müssen wir uns jetzt auf jeden Fall alle an die eigene Nase fassen, das voranzutreiben. Einen anderen Weg wird es nicht rausgeben aus der aktuellen Situation.
Da siehst du, da haben wir doch noch mal ein Ende hinbekommen, was ein bisschen zuversichtlich ist. Vielen lieben Dank, Oskar Trautmann. Es hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht. Und ich hoffe, euch, liebe Hörerinnen und Hörer auch. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.